Merle, Kimia und die Boten Gottes, Kapitel 10. Baha'u'llah, die Verheißung ist erfüllt. Die Sonne scheint wieder länger und die Temperaturen sind gestiegen. Kimia und Merle freuen sich, dass sie wieder mehr draußen spielen können. Merle beobachtet gerne die kleinen Insekten, die sich im Garten nützlich machen. Bienen, Schmetterlinge und Ameisen, die kleinste Zweigchen oder Blätter in ihrem Bau schleppen. Alles wird wieder bunt. Nowruz ist vorüber und bald kommen die Reswan-Tage. Merle und Kimia sind bei Kimia im Garten. Es ist Samstag. Kimias Papa mäht den Rasen das erste Mal in diesem Jahr. Merle sitzt auf der Schaukel, die an einem dicken Ast des alten Kirschbaumes befestigt ist und schwingt sich hoch in die Lüfte. Fliegen müsste man können. Kimia macht sich nützlich und schneidet mit einer speziellen Schere das Gras an den Rändern der Beete ab, wo der Rasenmäher nicht hinkommt. Omid Zabihi ist mit dem Mähen fertig und schaut sich die Büsche und Rosenstöcke an. Hier, schaut mal, die Rosenknospen sind auch schon fast so weit, dass sie aufgehen. Noch ein paar so warme Tage und wir haben Rosen an Reswan, ruft er den Kindern zu. Merle springt von der Schaukel. 1, 2 und 3. Ziemlich weit gesprungen, stellt sie für sich fest und rennt zu Herrn Zabihi. Oh ja, bald blüht sie. Welche Farbe hat die Rose dann? Duftet sie auch gut? Löchert sie Omid. Wenn du genau hinschaust, siehst du, dass diese Rosen rot blühen werden. Und ja, sie werden duften. Ich habe extra Sorten gepflanzt, die auch duften, damit ich immer an die Gärten in Haifa und Akka erinnert werde, erklärt Omid. Baha'u'llah hat Rosen sehr geliebt, das wisst ihr ja. Ja, deshalb stellt meine Mama an Reswan noch immer eine große Vase mit Rosen auf unseren Tisch, meint Merle. In diesem Moment ruft Kimias Mutter Saba von der Terrasse, dass sie Tee und Kakao und ein paar Kekse auf den Gartentisch gestellt hat. Das kommt gerade recht. Und Kimia und Merle stürzen sich regelrecht auf die Schokoladekekse. Saba und ihr Mann trinken Tee. Als Omid sich gesetzt hat, fragt Kimia: Hatte Baha'u'llah zu Hause auch einen Garten? Omid grinst. Baha'u'llah besaß ein ganzes Dorf. Ihr wisst ja, dass sein Vater ein sehr reicher und bekannter Minister des Schahs war. Er hatte ein Haus in Teheran und im Norden Irans in Maschendaran ein Dorf und Ländereien. Baha'u'llah kam am 12. November 1817 in Teheran zur Welt. Im Sommer, den die Familie auf dem Land zubrachte, streifte er als Kind viel durch die Natur. Er lernte dort reiten und schießen. Oh, cool, ruft Kimia. Ja, und er hatte Hauslehrer, die ihm den Koran auswendig lernen ließen, ihn mit den großen persischen Dichtern vertraut machten und die ihm Lesen und Schreiben beibrachten. Denn für den Sohn eines Adeligen war dies die übliche Ausbildung. Schule, wie sie bei uns stattfand, gab es damals nicht im Iran. Dennoch bemerkten Baha'u'llahs Eltern schon sehr früh, wie klug, scharfsinnig und weise ihr Sohn war. Schon als Kind stellte er die Gelehrten in seinem Umfeld in den Schatten. Er war mutig und trat für die Rechte der Armen und Schwachen ein. Im Dorf Takur, das der Familie gehörte, und im gesamten Gebiet war er bald, auch schon als sehr junger Mann, als Vater der Armen bekannt. Er heiratet ein junges, ebenfalls reiches Mädchen mit Namen Asiye. Auch sie hat ein großes Herz für die Schwachen und Armen, war liebreizend und klug. Gemeinsam sorgten sie nun für die Bedürftigen. Als sein Vater starb, hätte Baha'u'llah dessen Amt am Hof des Schahs, also des Königs, übernehmen können. Aber Baha'u'llah wollte nichts mit dem Hof und der ganzen Gesellschaft dort zu tun haben. Und dann kam doch irgendwann der Student zu ihm, den Mullah Hussein mit der Botschaft des Bab geschickt hatte, oder? Erinnert sich Merle. Ja, genau. Und ihr wisst ja auch, dass Baha'u'llah den Glauben, den der Bab verkündete, sofort annahm und auch gleich anfing, seinen Mitmenschen davon zu erzählen. Auch sein Bruder, der dabei war, als der Student die Botschaft überbrachte, wurde sogleich Babi. Baha'u'llah hatte großen Erfolg beim Verbreiten der neuen Botschaft und viele Menschen in Mazandaran nahmen den neuen Glauben an, fährt Umid fort. Wusste der Baha'u'llah schon selbst, dass er derjenige war, den der Bab ankündigte? Fragt Kimia und schaut seinen Papa interessiert an. Gute Frage. Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht? Schade, denkt Kimia. Das möchte er schon sehr gerne herausfinden. Vielleicht, wenn er größer ist und viele Bahá'í-Bücher selbst gelesen hat und verstehen kann. Ihr wisst ja schon, dass der iranische Ministerpräsident und die Geistlichen massiv gegen die Babi vorgingen. Also versuchten sie auch, Baha'u'llah zu hindern, die neue Religion zu lehren. Aber zunächst waren das nur einzelne Versuche. Er war schließlich aus altem iranischen Adel und sein Vater war Minister gewesen. Das schützte ihn lange Zeit. Als der Bab in Gefangenschaft geriet, unterstützte Baha'u'llah die Babi mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen. Er half Tahereh nach Teheran zu fliehen, nachdem sie von ihrem Mann in ihrem Haus eingesperrt worden war, weil sie den neuen Glauben verkündet hatte, und gewährte ihr Zuflucht in seinem Haus. Er unterstützte Mollah Hossein und Rodus, als sie sich gegen die Regimente des Schahs verteidigen mussten. Und bald gehörte er zu den am meisten geachteten Babi der jungen Gemeinde. Dann wurde der Bab hingerichtet und etwas Furchtbares passierte. 3 von diesem Ereignis völlig verwirrte junge Babi verübten ein Attentat auf den Schah. Dem Schah passierte fast nichts, aber die Tat lieferte der Regierung den perfekten Vorwand, eine gnadenlose Hetzjagd auf alle Babi loszutreten, die man sich grausame kaum vorstellen kann. 20.000 Anhänger des Bab fanden den Tod. Und selbst in Europa hörte man von den Gräueltaten, zu denen die Amtsträger und die Geistlichkeit die einfache Bevölkerung anstachelte oder die sie selbst begingen. Im Zuge dessen wurde auch Baha'u'llah selbst verhaftet und in das Siyajal, das sogenannte Schwarze Loch, in Teheran geworfen, eine frühere Zisterne. Das war ein ganz schlimmes Gefängnis. Es gab keine Fenster, kein Licht. Es war so stickig und schmutzig, wie ihr es euch gar nicht vorstellen könnt. Verseucht von Schmutz und menschlichen Ausscheidungen. Keine frische Luft, feucht und voller Ungeziefer. Baha'u'llahs ganzer Besitz wurde geplündert und von heute auf morgen war seine Familie arm und in Gefahr. Er hatte mittlerweile 3 Kinder, 2 Söhne und eine Tochter. Sie litten während seiner Haftzeit schrecklich unter Entbehrungen und hatten große Angst. Wisst ihr denn noch, wie Baha'u'llahs Kinder hießen? Fragt Omid. Kimia und Merle rufen gleichzeitig: Abdul Baha! Kimia grübelt einen Moment. Abdul Bahas Schwester, Bahir Kanum. Und ja, ich komme gleich drauf. Der dritte, irgendwas mit Omid und Saba nicken. Nachdem weder Kimia noch Merle draufkommen, hilft Saba weiter. Mirza Mehdi. Beide Kinder stöhnen auf und fassen sich an die Stirn. Ja klar, jetzt weiß ich es auch wieder. Die arme Asiya Khanum, ihre Mutter, musste sich irgendwo in Teheran in einem kleinen Zimmer verstecken und am Ende die goldenen Knöpfe ihres Mantels verkaufen, um ihre Kinder zu ernähren. Der 8-jährige Abdul Baha wurde einmal auf der Straße von Kindern als Babi erkannt, bedroht, mit Steinen beworfen und beschimpft. Er war fast so alt wie ihr jetzt. Er hatte große Angst um seinen Vater. Stellt euch vor, euer Leben würde sich von heute auf morgen so vollkommen ändern. das Zuhause verloren, keine Kleider, kein Geld für Essen, nur ein kleines Zimmer zum Wohnen und euer Vater im Gefängnis. Das wäre sicherlich schrecklich. Mit Baha'u'llah waren Barbie, aber vor allem Mörder und Diebe eingesperrt. Jeden Tag wurde einer der Barbie geholt und hingerichtet. Keiner wusste, wer wohl der Nächste sein würde. Baha'u'llah aber lehrte die Barbie ein Lied zum Lob Gottes. Gott genügt mir. Er ist der Allgenügende. In ihn lasst die Vertrauenden ihr Vertrauen setzen. Die beiden Reihen gefangener Barbie sangen dieses Lied im Wechsel und es klang so laut und bewegend, dass man sie sogar im benachbarten Palais des Schahs hören konnte. In diesem Gefängnis enthüllte Gott Baha'u'llah, dass er der Verheißene war, den der Bab angekündigt hatte. Und Baha'u'llah berichtet später in mehreren Sendschreiben über dieses geistige Erlebnis. Wie das wohl war? Wie hat Gott zu Baha'u'llah gesprochen? Das will Merle genau wissen. Saba steht auf und holt ein Buch aus dem Regal im Wohnzimmer. Es ist ein Sendschreiben Baha'u'llahs. Sie blättert einige Zeit darin. Dann hat sie gefunden, wonach sie gesucht hat und liest vor. Eines Nachts im Traum waren von allen Seiten diese erhabenen Worte zu hören. Wahrlich, wir werden dich durch dich selbst und durch deine Feder siegreich machen. Sei nicht traurig über das, was dir widerfahren ist, und fürchte dich nicht, denn du bist in Sicherheit. Binnen kurzem wird Gott die Schätze der Erde offenkundig machen. Menschen, die dir beistehen, werden durch dich selbst und durch deinen Namen, durch welchen Gott die Herzen derer belebt, die ihn erkannt haben. In den Tagen, da ich im Kerker in Teheran lag, vergönnten mir die schweren Ketten, die mich wundrieben, und die üble Luft nur wenig Schlaf. Dennoch hatte ich in den seltenen Augenblicken des Schlummers ein Gefühl, wie wenn etwas vom Scheitel meines Hauptes über meine Brust strömte, einem mächtigen Sturzbach gleich, der sich vom Gipfel eines hohen Berges zu Tal ergießt. Jedes Glied meines Körpers wurde so in Flammen gesetzt und meine Zunge sprach in solchen Augenblicken Worte, die zu hören kein Mensch hätte ertragen können. Ich habe diese Textstelle zwar schon gehört, aber jetzt klingt es irgendwie anders, sinniert Kimia. Wenn ich mir das so vorstelle, da im schwarzen Loch, und er wusste ja nicht, ob er nicht der Nächste ist, den sie töten wollten. Wow, Kimia ist völlig beeindruckt. Aber dann ist Baha'u'llah doch freigekommen, ergänzt Merle. Ja, aber er musste innerhalb eines Monats den Iran verlassen. Baha'u'llah erzählte keinem etwas von seinem Berufungserlebnis. Und dennoch bemerkte seine Familie, dass er sich verändert hatte. Es ging eine neue geistige Kraft von ihm aus. Etwas Majestätisches, das alle mit Ehrfurcht erfüllte. Aus Respekt vor ihm wollten sie ihn nicht danach fragen. Ein Monat war nicht viel Zeit, um eine solche Reise vorzubereiten. Baha'u'llah war durch die Kerkerhaft geschwächt und krank. Bagdad wurde als Exil gewählt. Aber um dorthin zu kommen, mussten sie über die Berge. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet, im Winter, im Dezember über die Berge zu reisen? Es gab keinen Zug, kein Auto, kein Flugzeug, nur die eigenen Füße, Pferde und Maultiere. Außerdem hatten sie kaum mehr Geld. Daher war es schwer, die entsprechende Ausrüstung für solch eine lange Reise zusammenzubekommen. Schnee und Eis machten die Wege gefährlich. Ihre Kleidung war unzureichend für die Kälte und Abdu'l-Bahá bekam Erfrierungen an den Füßen. In Bagdad gab es eine kleine Babi-Gemeinde, die durch die Ereignisse im Iran erschüttert und führungslos war. Sie hatten anscheinend vergessen, was der Bab sie über moralisches Verhalten, Demut und die Reinheit des Herzens gelehrt hatte. Sogleich machte sich Bahá'u'lláh daran, diese kleine Gemeinde wieder aufzurichten, sie in den Schriften des Bab zu vertiefen, sie zu ermutigen und zu lehren. Bahá'u'lláhs Größe, Wissen und Majestät wurden dabei immer offensichtlicher. Umid fährt fort. Ihr habt vielleicht schon von Bahá'u'lláhs Halbbruder Mirza Yahya gehört, der Bahá'u'lláh viel Kummer bereitete. Er war ein feiger, eifersüchtiger, aber ehrgeiziger Mensch. Er wäre gerne das Oberhaupt der Babi-Gemeinde gewesen. Doch fehlten ihm alle Eigenschaften, die ihn zu einem fähigen, würdigen Anführer gemacht hätten. Und so wandten sich Gläubige wie Nichtgläubige mit ihren Fragen und ihren Nöten immer mehr nur noch an Bahá'u'lláh und erhielten von ihm die Führung, die sie brauchten. Das führte dazu, dass Mirza Yahya auf die Verehrung, die Bahá'u'lláh daraufhin erfuhr, sehr neidisch wurde. Er tat sich mit einem anderen schlimmen Menschen zusammen und begann die Gläubigen gegen Bahá'u'lláh aufzuhetzen. Das verursachte Unruhe in der Gemeinde und machte Bahá'u'lláh unendlich viel Kummer. So beschloss er schließlich, Bagdad zu verlassen. Eines Morgens wachten seine Frau und die Kinder auf und er war fort. Merle machte große Augen vor Schreck und ruft ungläubig: "Oh nein, aber was haben sie dann gemacht? Bestimmt waren sie doch in großer Sorge." "Auf jeden Fall, Asiyeh Khanum war untröstlich." Aber Bahá'u'lláh wollte nicht zur Ursache von Streit werden, den Mirza Yahya vom Zaum brechen versuchte. Er wollte den Gläubigen die Gelegenheit bieten, selbst zu entscheiden, wem sie folgten. Mirza Yahya oder ihm. Deshalb zog er sich in die Wildnis der Berge von Kurdistan zurück und wanderte dort als Bettelmönch, als Derwisch umher. Seine Seele war wund von den Ereignissen in Bagdad und er suchte Zuflucht bei Gott. Er lebte einfach und ging nur ab und zu in die Stadt Suleimani, um sich dort das Nötigste zu besorgen. Den Menschen in Kurdistan blieb seine Größe dennoch nicht lange verborgen und schon bald machten Gerüchte von einem weisen, gelehrten Mann die Runde. 2 Jahre vergingen, bis die Kunde von dem gelehrten Derwisch auch Bagdad und die heilige Familie erreichte. Abdu'l-Bahá und Bahá'u'lláhs getreuer Bruder Mirza Musa sandten sofort einen Boten aus, um Bahá'u'lláh, denn nur um ihn konnte es sich bei dem Derwisch handeln, heimzuholen. Denn die Situation in der Babi-Gemeinde war so schlimm geworden, dass Bahá'u'lláh dringend benötigt wurde. Mirza Yahya hatte sich als völlig unfähig erwiesen, die Gemeinde zu leiten. Als Bahá'u'lláh zurückgekehrt war, begann er, die zerstrittene Gemeinde neu aufzubauen und zu einen. Mit unendlich viel Liebe und Weisheit und mit der Kraft seiner Worte und durch das Beispiel seiner Taten änderte er schon bald das Verhalten der Babi. Es entstand eine blühende Gemeinde, die sich einen guten Ruf in Bagdad erwarb. Am meisten aber wuchs die Bewunderung der Menschen für Bahá'u'lláh. Er hatte auch hier begonnen, sich um die Armen zu kümmern. Die Bewohner Bagdads kamen zu ihm, um sich Rat bei ihm zu holen. Alle umfing er mit seiner Liebe. Besonders seine ergebenen Anhänger fühlten sich wie im Paradies, wenn sie in seiner Nähe waren, oder morgens mit ihnen den Tee einnahm und sie Gebete sangen. Sie waren arm. Aber um keinen weltlichen Reichtums willen hätten sie den freien Zugang zu ihm aufgeben wollen, den sie hier hatten. Sie müssen sehr glücklich gewesen sein. Bahá'u'lláh offenbarte in dieser Zeit auch schon einige Schriften, wie die verborgenen Worte oder das Buch der Gewissheit. Es gab eine interessante Begebenheit in dieser Zeit, schiebt Saba ein. Bahá'u'lláhs Ruhm hatte sich ja nun schon weit verbreitet, aber eine Gruppe Geistlicher tat sich sehr schwer, Bahaulas Fähigkeiten anzuerkennen und wollte ihn auf die Probe stellen. Sie überlegten sich einige knifflige religiöse Fragen und schickten einen gelehrten Mann damit zu ihm. Bahá'u'lláh beantwortete alle Fragen zur vollsten Zufriedenheit des Gelehrten. Da übermittelte dieser eine besondere Bitte der Geistlichen. Bahá'u'lláh sollte ein Wunder bewirken. Wenn er das täte, wären sie von seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten überzeugt. Merle und Kimia sind aufgeregt. Und, hat er das gemacht? Fragt Kimia gespannt. Naja, was glaubt ihr? Ich weiß nicht. Merle ist sich nicht sicher, nach allem, was sie bisher über Wunder gelernt hat. Darf man einen Offenbarer überhaupt um ein Wunder bitten? Saba lächelt. Nun, Bahá'u'lláh hat den Mann zurechtgewiesen. Es sei nicht an den Menschen, Gott zu prüfen, sondern an Gott, die Menschen zu prüfen. Aber er wolle ihnen die Bitte ausnahmsweise gewähren. Allerdings sollten sich die Geistlichen gemeinsam auf ein Wunder einigen, das er vollbringen solle. Sie sollten es aufschreiben und bezeugen, dass sie ihn, Bahá'u'lláh, anerkennen würden, wenn er das Wunder vollbrächte. Dieses Schreiben sollten sie ihm versiegelt zukommen lassen. Der Gelehrte kehrte ziemlich erschüttert über die klare Antwort Bahá'u'lláhs und die Herausforderung, die in ihr lag, zu den Geistlichen zurück und überbrachte ihnen Bahá'u'lláhs Botschaft. Und was glaubt ihr geschah dann? Fragt Saba mit einem amüsierten Lächeln. Oh, es fällt mir wieder ein. Die Geistlichen haben lange rumdiskutiert, was sie denn jetzt tun sollten, welches Wunder sie sich wünschen sollten, und am Ende konnten sie sich nicht einigen und gaben auf. Besonders klug war das aber nicht. Die kriegen so eine Chance und nutzen sie nicht. Kimia schüttelt ungläubig den Kopf. Tja, meint Omid, ihr Ehrgeiz und auch ihre Angst haben sie davon abgehalten, die Manifestation Gottes für unsere Zeit zu erkennen. Die Jahre vergingen und die Feinde der Babi und Bahá'u'lláhs arbeiteten während all der Jahre am Hof des osmanischen Sultans gegen Bahá'u'lláh und verstreuten ihre falschen Beschuldigungen. Der Irak, das Land, in dem Bagdad liegt, gehörte damals zum Osmanischen Reich, das von Sultan Abdulaziz regiert wurde. Auch Mirza Yahya leistete seinen nicht unerheblichen Beitrag zur Verleumdung Bahá'u'lláhs und schürte Ängste bei den Mächtigen. Und so kam eines Tages, 10 Jahre nach der Ankunft Bahá'u'lláhs in der Stadt, eine Einladung vom Ministerpräsidenten des Sultans aus der Hauptstadt Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Beim Wort Einladung schreckt Saba plötzlich hoch und schaut auf die Uhr. Oh, es ist schon längst Zeit, Kimias Bruder Badi von seinem Freund abzuholen, bei dem er den ganzen Nachmittag jetzt verbracht hat. Leute, ich muss mal schnell Badi holen gehen. Lasst uns die Geschichte ein anderes Mal weitererzählen, ruft sie erschrocken. Auch Merle stellt fest, dass sie nach Hause muss. Sie haben über die spannende Geschichte ganz die Zeit vergessen. Jetzt merken sie auch, dass es kühler geworden ist. Die Sonne ist hinter den hohen Bäumen des nahen Waldes verschwunden. Merle verabschiedet sich von Kimia. Bis morgen in der Schule. Und von seinem Papa schnappt ihr Fahrrad und radelt schnell nach Hause. Ohne dass die Kinder nochmal die Gelegenheit gehabt hätten, die Geschichte von Bahá'u'lláh weiterzuhören, ist doch schon das Reswan-Fest da. Aber das ist nicht schlimm, denn gewöhnlich wird am Reswan-Fest immer erzählt, wie Bahá'u'lláh öffentlich verkündete, dass er der Verheißene aller vorangegangenen Zeitalter ist. Das Fest findet bei Merles Familie zu Hause statt. Kerstin hat, wie jedes Jahr, einen großen Strauß roter Rosen auf den ausgezogenen Esstisch gestellt und den Couchtisch ebenso wie die Beistelltische mit Rosenblättern dekoriert. Auf einem Regal steht ein Schälchen mit Duftöl, das zarten Rosenduft verströmt. Merle und Alexandra haben natürlich ihre Lieblingskleider angezogen. Als alle Gemeindemitglieder und Freunde der Bahai eingetroffen sind, singen die Kinder der Kinderklasse zwei Lieder. Nach drei kurzen Gebeten erhebt sich Lisas Bruder Thomas und beginnt von dem Ereignis, das der Anlass des Festes ist, zu erzählen. Im Hintergrund spielt eine CD zarter Musik mit Nachtigallengezwitscher. Seit 10 Jahren lebte nun die Familie Bahá'u'lláhs in Bagdad. Bahá'u'lláh hatte sich Ansehen unter der Bevölkerung Bagdads und ihre Liebe erworben. Er war ein Verbannter. Und doch wurde er in Bagdad zum Anziehungspunkt für viele Menschen jeglicher Herkunft. Arme und Reiche, Gebildete und Ungebildete erbaten seinen Rat in ihren Angelegenheiten. Muslime, Christen und Juden suchten seine Gegenwart. Seiner Ehrfurcht gebietende Majestät und die Autorität, mit der er auftrat, beeindruckten selbst seine Feinde. Seine angeborene Würde und Güte bezauberten die Bürger von Bagdad. Er ergoss seine Zuneigung und seine Gnadengaben über sie und viele hatten den Wunsch, seinen Worten zu lauschen, in seine Gegenwart zu gelangen oder ihn wenigstens von Ferne zu sehen, wenn er in Andacht versunken am Ufer des Tigris auf- und abschritt. Dieser zunehmende Einfluss blieb nicht unbemerkt bei den Regierenden des Osmanischen und des Persischen Reiches sowie der Geistlichkeit. Und sie fürchteten um ihre Macht. Eifersüchtige und Menschen, die sich bei den Mächtigen hervortun wollten, intrigierten gegen Bahá'u'lláh und forderten seine Auslieferung in den Iran. Da der Sultan Bahá'u'lláh aber nicht an die persische Regierung ausliefern wollte, sandte er ihm eine Einladung in die Hauptstadt Konstantinopel. Das ist das heutige Istanbul. Bahá'u'lláh nahm die Einladung an und das bedeutete Abschied von Bagdad und den lebenden Babi dort. Diese Entscheidung traf die Babi und viele andere Menschen wie ein Schlag. Bahá'u'lláh aus ihrer Mitte zu verlieren, war für sie undenkbar. Die Liebe und Bewunderung, die das Volk in diesen Jahren für Bahá'u'lláh gewonnen hatte, zeigten sich in vollem Maße am Tage seines Auszugs aus seinem Haus in Bagdad. Es war der 22. April 1863. Die Menschen strömten in großen Scharen zu diesem Haus, um sich von Bahá'u'lláh zu verabschieden und ihn ein letztes Mal zu sehen. Es wurde bald klar, dass das Haus zu klein für diesen Ansturm war. Ein wohlhabender, geachteter Mann aus Bagdad hörte davon und stellte Bahá'u'lláh seinen wunderschönen Garten am Rande von Bagdad am anderen Ufer des Tigris zur Verfügung. Der Auszug Bahá'u'lláhs aus seinem Haus versetzte die Stadt in eine Erregung, wie ihre Bewohner sie noch selten zuvor erlebt hatten. Menschen aus allen Kreisen der Bevölkerung, Männer und Frauen, Junge und Alte und insbesondere alle seine Gefährten füllten die Zugänge zu seinem Haus und drängten sich auf den Straßen und Dächern entlang seines Weges zum Fluss. Sie jammerten und weinten über den Abschied eines Mannes, der ihnen ein Jahrzehnt lang seine warme Liebe und seinen strahlenden Geist zugewandt hatte. Führung und Zuflucht für jeden. Bahá'u'lláh wurde begleitet von seinen Söhnen und seinem Sekretär. 12 Tage sollte er in diesem wunderbaren Garten zubringen, dem die Bahá'í den Namen Rizwan-Garten, Paradiesgarten, gaben. Sein ältester Sohn Abdu'l-Bahá berichtet, dass Bahá'u'lláh noch am gleichen Tag den Anwesenden erklärte, dass er der vom Bab verheißene Gottesoffenbarer sei und Gottes Wort für die Menschen des jetzigen Zeitalters offenbare. Er verkündete ihnen gleichzeitig, dass er mit diesem Tag das Rizwan-Fest stifte, das wir heute feiern. Da vergingen mit einem Mal aller Kummer und alle Trauer und die Gläubigen waren beglückt und jubelnden Herzens über seine Erklärung. Der Garten war herrlich, er war voller Rosen, die Baha'u'llah so liebte. Baha'u'llah selbst schien voller Freude zu sein, während er hoheitsvoll die mit Blumen und Bäumen bestandenen Wege entlangschritt. Die vielen Blüten verströmten ihren süßen, betäubenden Duft. Die Nachtigallen sangen die Nächte hindurch ihre Melodien. Ununterbrochen kamen Besucher, um Baha'u'llah noch einmal zu sehen und sich von ihm zu verabschieden. Nach 9 Tagen kam die Familie Baha'u'llahs in den Reswan-Garten. Sie hatte die Reisevorbereitungen getroffen. Der 12. Tag brachte dann die Abreise. Diese 12 Tage werden als größtes Fest in der Bahá'í-Religion gefeiert. Ein Augenzeuge berichtet vom Abreisetag, dass der ungeheure Tumult, den er damals miterlebte, ihm wie der Tag der Ernte, der Tag des Gerichts vorkam. Gläubige und Nichtgläubige brachen nach seinem Wort in Weinen und Wehklagen aus. Die Würdenträger waren starr vor Staunen. Er berichtet, dass die Tiefe der Erregung unbeschreiblich war und niemand sich ihr zu entziehen vermochte. Der Herr der Herrscher war erschienen. Nachdem Sigi, die Kinderklassenlehrerin, ein Stück auf ihrer Gitarre gespielt hat, liest Merle einen Text des Bab vor. An dem Tag, da Gott Mohammed seinen Propheten aussandte, war das Ende des prophetischen Zyklus im Wissen Gottes vorausbestimmt. Ja, dieses Versprechen wurde für wahr eingelöst. Der Ratschluss Gottes ward erfüllt, wie er es verordnete. Heute leben wir gewisslich in den Tagen Gottes. Dies sind die herrlichen Tage, wie sie die Sonne niemals früher grüßte. Dies sind die Tage, derer die Menschen vergangener Zeiten ungeduldig harrten. Was ist denn über euch gekommen, dass ihr so tief schläft? Dies sind die Tage, an denen Gott die Sonne der Wahrheit leuchten und strahlen lässt. Was lässt euch da schweigen? Dies sind die verheißenen Tage, die ihr von alters her sehnsüchtig erwartet habt. Die Tage des Kommens göttlicher Gerechtigkeit. Danket Gott, o Scharen der Gläubigen. Es folgten noch einige Lieder und dann gibt es ein leckeres Abendessen, zu dem viele Gäste etwas beigetragen haben. Und viele Gespräche. Nachdem am späten Abend alle Gäste nach Hause gegangen sind und Merle sich zum Schlafen bereit gemacht hat, nimmt sie ihre Mama fest in den Arm und meint: Der Text des Bab, den ich heute gelesen habe. Ich habe noch die ganze Zeit darüber nachgedacht. Es ist schon komisch, dass wir jetzt in der Zeit leben, die Christus und Moses und Buddha und Zarathustra und die anderen Offenbarer vorausgesagt haben. Ich komme mir gar nicht so vor. Kerstin lächelt Merle liebevoll an und drückt sie fest. Ja, nicht wahr? Mir geht es oft genauso, dass ich es kaum glauben kann. Aber stell dir vor, wie toll es ist, dass gerade wir beim Aufbau einer ganz neuen Welt mithelfen dürfen. Einer neuen Kultur, die auf Gerechtigkeit, Liebe, Zusammenarbeit und gemeinsamer Achtung beruht. Ja, das stimmt schon, aber ein bisschen habe ich auch Angst vor so einer großen Aufgabe. Kerstins Lächeln vertieft sich. Das kann ich verstehen, musst du aber nicht, denn Baha'u'llah hat uns ja versprochen, wenn wir uns in seinem Dienst erheben, wird er uns immer beistehen, uns Kraft geben und uns bei unserer Aufgabe helfen. Und auf sein Versprechen kannst du